Herzlich willkommen zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Darum soll es heute in der Predigt gehen. Und Grüße aus dem Norden. Genau genommen aus Uelzen. Weiß jemand, wo Uelzen liegt? Ach, das ist eine ganze Menge. Oh, ich bin beruhigt. Für diejenigen, die so ein bisschen sagen, naja, irgendwo zwischen Kassel und der dänischen Grenze, das ist auch schon ganz in Ordnung. Etwas konkreter, genau halbe Strecke zwischen Hamburg und Hannover. Ich denke, das kann man sich dann doch ganz gut vorstellen. Also noch nicht gleich am Nordseestrand, aber doch ganz schön weit weg. Genau genommen Grüße von der Adventgemeinde Uelzen am Stadtwald. Wir haben ein Gemeindezentrum direkt am Stadtwald und eine Art adventistischen Campus. Campus deshalb, weil wir nicht nur die Adventgemeinde haben, sondern ein Altenheim, altersgerechtes Wohnen und ein Hospiz. Das ist ein großes Gelände und dort bin ich seit 5 Jahren Prediger. Ich selbst bin gebürtig in Hannover, also so ein richtiger Niedersachse. Schön, dass ich hier sein kann, auch über Verbandsgrenzen hinweg. Das ist ja so eine ganz dicke, zwar unsichtbare, aber ganz dicke Mauer. Schön, wenn man einfach mal so diesen Austausch hat. Ich grüße euch als meine Geschwister, als Kinder Gottes, als Kinder der Freiheit. Und so begehen wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Freiheit. Welch ein großes Wort, welch eine Lebensenergie steckt hinter dieser Vorstellung. Ich glaube, Freiheit gehört zu den Grundimpulsen des Menschen. Vor wenigen Monaten, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, im Juli entwickelte sich ein Drama in der Tham Luang-Tropfsteinhöhle. Dieses Drama bewegte die ganze Welt. 12 Fußballjungs und ihre Trainer, die Boers, übersetzt die Wildschweine, saßen 17 Tage fest, weil das Wasser des Monsunregens den Ausgang der Höhle verschlossen hatte. Könnt ihr euch erinnern an diese Nachrichten? Die ganze Welt hat mitgefiebert und mitgezittert. Und ich habe so die Ahnung, das, was da geschehen ist, das war etwas ganz Grundlegendes. Dieses Gefühl, eingesperrt zu sein, sich nicht befreien können. Diese Notlage, wir kommen hier nicht mehr weiter, wir kommen hier nicht mehr raus. Ich glaube, das berührt es etwas zutiefst Menschliches. Diese Grundsehnsucht des Menschen nach Freiheit. Und gleichzeitig erlebte man dort diese bedrohte Freiheit in diesem Höhlengefängnis. Freiheit, ein großes Wort und zugleich ein schillerndes Konzept. Bei diesen großen Worten habe ich manchmal so ein bisschen Sorge, dass sie so groß sind, dass sie schon gar nichts mehr richtig aussagen. Freiheit kann alles oder nichts bedeuten. Freiheit oder Täuschung? Danke auch für dieses Lied, was wir gemeinsam singen konnten mit so wunderbarer Orgelbegleitung. Danke auch an Günther Preuß, der ermöglicht, dass wir dieses Lied in unserem Liederbuch haben. Er hat den englischen Text übersetzt und die Melodie, ja, die hat eine ganz besondere Geschichte. Die Melodie stammt von Jean Sibelius aus der Finlandia. Seit 1809 war Finnland Teil des Russischen Reiches. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten die Finnen zunehmend Widerstand gegen diese Fremdbestimmung. Der Protest entzündete sich auch gegen die Schikanierung der Presse. Das waren so kleine Nachteile, die Journalisten erdulden mussten in dieser Fremdbestimmung. Und so gab es eine Bewegung, die Journalisten zu unterstützen, ganz konkret auch in ihrer Pensionierung. Also sie verdienten gerade mal, dass sie über Wasser kamen im täglichen Leben. Und es gab dann solche Pressefeiern, wo Geld eingesammelt wurde für die Journalisten. Und zu solch einer Pressefeier, und zwar im Jahr 1899, steuerte Sibelius eine sechsteilige Komposition hinzu. Und der sechste Teil war eben die symphonische Dichtung Finlandia. Die Botschaft der Freiheit in diesem Stück erschloss sich dem Publikum geradezu intuitiv und unmittelbar. Und so wurde dieses Stück, das wir miteinander gesungen haben, die heimliche Freiheitshymne der Finnen. Die russischen Besatzungsmächte versuchten das eine Zeit lang zu unterbinden, hat aber nicht so wirklich geklappt. Wir haben ein Lied der Befreiung gesprochen, gesungen, ein Lied der Freiheit, eine geheime Nationalhymne sozusagen. Wir haben das auch bei anderen Liedern, bei Spirituals zum Beispiel. Sie sprechen auch die Sprache der Freiheit. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Die weißen Sklavenherren brachten ihnen die Bibel nahe und dann lasen sie in der Bibel von Befreiung und dichteten dazu Lieder. Und das war so eine verdeckte Botschaft. Keiner konnte ihnen etwas anhaben. Wir haben einfach nur ein Lied gesungen über eine biblische Geschichte. Und jeder wusste aber, wenn es hieß, let my people go, sie meinten sich selbst. Dieser Ruf nach Freiheit. Der Ruf nach Freiheit, ausgedrückt in biblischen Symbolen, gesungen zu Hause, auf den Feldern und in der Gemeinde. Wir haben in diesem Jahr 50. Jahrestag der Ermordung von Dr. Martin Luther King im April 1968 ist er ermordet worden in Memphis. Weltbekannt seine Rede zum Marsch nach Washington am 28. August 1963 vor einer Viertelmillion Menschen am Lincoln Memorial. Und was war das für eine Rede? Ich habe einen Traum. Und was für ein Traum war das? Es war der Traum der Freiheit. Also nicht irgendeinen Traum, sondern free at last. Und so schloss er auch seine Rede. Lass die Freiheit erschallen, bis sich alle Kinder Gottes die Hände reichen, unabhängig von Rasse, Alter und Religion. Free at last. Und als weiteres Beispiel möchte ich auch die Erfahrung in unserem eigenen Land hinzufügen. 19 Jahre war ich Prediger im Ostteil unseres Landes, 9 Jahre in Friedensau, 10 Jahre in Chemnitz. Chemnitz erlangt ja auch eine unrühmliche Presse im Moment. Das Wunder aber der Zusammenführung, das war auch eine Art Befreiung. Ich weiß nicht, wer Ostkontakte hatte und erleben musste, was es bedeutete, durch diese Grenze hindurchzukommen. Ich kann mich erinnern, wir sind mal von Hannover nach Berlin gefahren und das war so eine bedrückte Stimmung. Als wir dann in West-Berlin angekommen waren, fingen wir spontan an zu singen. Freiheit. Und ganz erstaunlich auch, Und gerade auch für Christen im Osten unseres Landes war diese Erfahrung der Befreiung ganz intensiv. Intensiv, weil sie mit Gottesdiensten begonnen. In der Nikolaikirche in Leipzig. Freiheit. Freiheit ist das Einzige, das zählt, singt Marius Müller-Westerhagen. Aber was ist Freiheit? Was wäre Freiheit für uns heute? Und dazu der Bibeltext. Wenn ihr Bibeln dabei habt, schlagt ihn bitte mit mir auf. Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8, ab Vers 31. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet meine Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Schwere Kost für die Zuhörer damals. Wir sind doch frei, wir gehören schließlich zu Abrahams Kinder. Wir können auf die richtige Abstammung verweisen. Wir sind frei, weil wir im Recht sind, weil wir zur richtigen Gruppe gehören, weil wir etwas Besseres sind, weil wir niemals jemandes Knecht gewesen sind. Ups. Kennt sich jemand aus in der Bibel? Das Volk Israel niemals jemandes Knecht? Was sagen die denn da? Was ist denn mit Ägypten? Was ist denn mit Assyrien? Was ist denn mit Babylon? Was ist denn mit Rom? Und ich denke, darauf spielt Jesus an. Was ist denn mit der inneren Freiheit? Jesus sagt: Irrt euch nicht, nicht eure Abstammung, nicht eure Gruppenzugehörigkeit, nicht eure Rechtgläubigkeit macht euch frei. Nur der Sohn macht euch wirklich frei. Diese Freiheit, die ich bringe, ist keine äußere Freiheit, es ist eine innere Freiheit. Es ist gar nicht so einfach, Freiheit zu verstehen, Freiheit zu ergreifen und Freiheit zu leben. Ja, über Freiheit kann man gut diskutieren und theoretisieren und theologisieren. Aber wie lebe ich Freiheit? Mitten in den Bergen stieg ein Mann in einem Hotel ab. Im Wirtshaus gab es einen wunderschönen Papagei. Der war von den Eigentümern trainiert worden. Er war trainiert worden, immer wieder ein Wort zu wiederholen. Freiheit! Freiheit! Das war schon ziemlich komisch. Der Mann traute seinen Augen nicht. Es ist schon befremdlich. Man kauft sich also einen Papagei, sperrt den in einen Käfig und bringt dem bei, Freiheit zu rufen. Na gut. In der Nacht konnte der Mann der Versuchung nicht widerstehen. Er ging zum Papagei, öffnete das Türchen des Käfigs und sagte ihm: Komm, die Türen sind offen, der ganze Himmel gehört dir, raus mit dir. Dann ging der Mann zutiefst beruhigt zu Bett und schlief ein. Das Erste, was er am nächsten Morgen hörte, war: Freiheit, Freiheit! Er schaute hinaus und der Papagei war in seinem Käfig geblieben. Die Türe stand immer noch offen, aber er rief immer wieder Freiheit, Freiheit, aber nutzte sie nicht. Ja, es genügt ja nicht, Freiheit zu proklamieren. Freiheit will erfahren und gelebt sein. Paulus wusste auch, dass Freiheit nicht leicht zu erfassen ist. Er sagt in Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ja, durch Christus haben wir die Freiheit. Und dann fährt er fort. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Also mit der Freiheit ist das nicht so leicht. Man kann sagen, ja, ich ergreife sie und dann kriegt man das irgendwie hin, wieder unfrei zu werden. Hier im Galaterbrief können wir lesen, worum es dem Paulus ja ging. Dieses Joch der Knechtschaft versteht er als das Joch des Gesetzes. Und er zeigt auf, die freie Erlösung durch Christus kann man niemals erkämpfen. Erlösung können wir ergreifen, aber nicht erkaufen. Das ist so schwierig zu erfassen, dass er warnt, lasst euch nicht wieder hineinziehen, lasst euch nicht täuschen durch die Attraktivität des Gesetzes. Passt auf! Und ich habe so den Eindruck, gerade für gläubige Menschen, die es ernst meinen und die es sich als Ziel gesetzt haben, alles richtig zu machen, ist es eine besondere Versuchung. Übt das Gesetz einen ungeheuren Reiz aus? Ich selbst habe das erlebt, als ich in Darmstadt studiert habe. Da gehörte ich zu einer Gruppe, dessen Ziel die Vollkommenheit war. Ist ja nicht weiter schlecht, oder? Nun ja, das ist nicht plump, wenn man so sagt, wir wollen vollkommen sein. Ich meine, man hat ja auch so ein bisschen Verstand. Nein, das machen wir doch nicht aus eigener Kraft. Und schon gar nicht wollen wir davon erlöst werden. Aber so haben wir so überlegt, warum sind wir denn noch unvollkommen? Liegt es an Gott oder liegt es an uns? Hat Gott die Schuld, dass ich Fehler mache? Nee, das geht nicht. Also Gott ist doch vollkommen und Gott ermöglicht doch alles, oder? Also liegt es an uns. Gut, aber jetzt wieder natürlich nicht selbstgerecht, sondern aha, ja natürlich, ich verliere die Beziehung zu Gott und deshalb sündige ich. Also müssen wir ganz, ganz viel beten und Bibel lesen und Leben Jesu lesen. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, damit die Beziehung zu Gott so ganz, ganz sicher ist. Und dann können wir es erreichen, die Vollkommenheit. Und ich muss euch sagen, habe ich auch fast. Wenn da nicht die anderen Menschen wären, die haben mich immer wieder aus dem Konzept gebracht. Also in der Stille ging das noch so einigermaßen, aber dann, wenn das wahre Leben wieder anfing, dann kamen alle komischen Gedanken plötzlich wieder her. Und ich merkte, ach, schon wieder daneben. Und etwas anderes merkte ich. Ich merkte, dass die anderen Leute, die nicht ganz so... Oh, merkte ich, das war jetzt schon wieder ein hochmütiger Gedanke. Mist. Aber irgendwie merkte ich, die sind viel freier. Die sind viel besser drauf als ich. Und Moment mal, ist Freude nicht auch Teil der Frucht des Geistes? Also diese ganzen Übungen, die haben nicht gerade die Freude geweckt. Und so kam ich allmählich ins Grübeln, wie ist denn das eigentlich? Und es hat Jahre gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, was es bedeutet, die Freiheit der Kinder Gottes zu ergreifen. Viele Menschen haben mit mir darüber gesprochen und diskutiert. Und das waren so kleine Stufen, bis ich so einigermaßen dahinter gekommen bin. Die Spielarten der Gesetzlichkeit sind vielfältig. Ja, unser Streben nach Selbsterlösung kommt nicht so plump daher. Sonst würde das ja jeder erkennen. Dann wäre es ja einfach. Aber wie leben wir die Freiheit, die Christus uns schenkt? Erich Fried hat einmal gesagt, wer sagt, hier herrscht Freiheit, der lügt, denn Freiheit herrscht nicht. Also wenn wir diesen Bereich der Freiheit betreten, kommen wir in eine ganz andere Kategorie. Es ist eine innere Erfahrung, als befreiter Mensch zu leben. Und wir werden heute Nachmittag ja nochmal über die Kirchengeschichte in Amerika und über unsere eigene Adventgeschichte sprechen. Und da erleben wir es auch, dass dieser Aspekt der Freiheit gar nicht so leicht für uns zu ergreifen war. Hierzu ein Zitat von Ellen G. White. Und sie schreibt, es ist wahr, Menschen werden sagen, du bist zu begeistert und betonst dieses Thema der Erlösung durch Christus zu sehr. Und denkst nicht genug an das Gesetz. Du musst das Gesetz viel mehr betonen. Du solltest nicht ständig nach dieser Gerechtigkeit Christi trachten, sondern stattdessen das Gesetz erhöhen. Das war nicht nur eine Stimme dieser Uradventisten. Das waren viele. Das war die Mehrheit. Und sie antwortete, lass das Gesetz auf sich selbst Acht haben. Wir haben uns so viel mit dem Gesetz befasst, dass wir so trocken geworden sind, wie die Hügel von Gilboa, ohne Tau oder Regen. Lasst uns nun auf die Verdienste von Jesus Christus von Nazareth vertrauen. Möge Gott uns helfen, dass unsere Augen mit Augensalbe gesalbt werden, damit wir sehen mögen. Nun, Bibelkenner unter uns, wo kommt denn dieser Gedanke her mit dieser Augensalbe, damit wir sehen mögen? Ah, ich höre schon. Laodicea kommt aus der Offenbarung, das letzte Sendschreiben an die Gemeinde, an die Endgemeinde, Endzeitgemeinde Laodicea. Viele sagen, das sind wir ja. Und sie liefert uns eine Auslegung dieses Textes. Augensalbe heißt, zu erkennen, was Jesus für uns getan hat. Das ist Augensalbe. Theologisch würde man sagen, das ist eine wunderbar christologische Auslegung, die sie uns hier gibt. Als eine der wenigen Teilnehmer beeinflusste die Stimme von Ellen White 1888 bei der Konferenz in Minneapolis entscheidend unsere Gemeindegeschichte und Theologie. Gegen die Mehrheit und gegen die einflussreichen Kirchenleiter bekannte sie, es gibt nur einen Mittelpunkt unseres Glaubens, es gibt nur eine Grundlage und das ist die Erlösung durch Jesus Christus. Mehr noch, sie erklärte, dass darin die tiefe Bedeutung der dreifachen Engelsbotschaft zu finden ist. Auch hier wieder eine christologische Auslegung von Offenbarung 14, der dreifachen Engelsbotschaft. Christus, unsere Gerechtigkeit. Es ist für mich ein faszinierendes Stück Adventgeschichte, wie Ellen White hier in prophetischer Autorität ermöglicht hat. Und ich bin mir geschichtlich sehr sicher, dass wenn es sie nicht gegeben hätte, an der Stelle, dass wir heute eine gesetzliche Sekte wären. Und Christus zwar irgendwo da wäre, aber Christus wäre nicht im Mittelpunkt unseres Glaubens. Christus macht uns frei. George Knight sagte, 1888 wurde unser Glaube erst richtig getauft. Adventism, getting baptized. So, das sind 130 Jahre her, 1888 bis heute, können wir die Gewissheit der Erlösung im Glauben ergreifen? Haben wir die Freiheit Gottes erfasst? Ist sie die bestimmende Kraft in unserem Leben und in unserer Gemeinde oder ist das nur einfach so ein Satz, den wir abnicken und wir sagen, naja klar, alles in Ordnung, ich bin halt frei. Das liegt mir heute am Herzen. Für diesen ganzen Tag, in dem wir viel über Geschichte hören werden, aber diese ganzen geschichtlichen Dinge sind zweitrangig im Verhältnis dazu, wie wichtig es ist, dass wir die Versöhnung mit Christus ergreifen. So wie es Paulus im 2. Korinther 5 ab Vers 19 zum Ausdruck bringt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Welch eine Lebensausrichtung. Versöhnt leben können. Freiheit atmen können. Die Therapeutin Verena Kast schrieb 1982 in ihrem bekannten Buch über das Trauern, jetzt muss ich mal in Klammern sagen, also in den 80er Jahren waren Therapeuten Glaubensdingen gegenüber noch sehr, sehr kritisch. Das hat sich inzwischen ein bisschen geändert. Spiritual Care, Spiritualität als Ressource. Man erkennt den Wert des Glaubens heute viel besser an. 82 schreibt sie in diesem Buch und ich lese das und dachte, was ist denn jetzt los? Und sie schreibt, ich wünschte manchmal, meine Klienten wären Christen. Denn die haben eine Möglichkeit, ihre Sünden loszuwerden und ihre Schuldgefühle und versöhnt zu leben. Meinen Klienten fällt es oft so schwer, das zu ergreifen. Ich dachte, boah, toll, dass sie das so ausgedrückt hat. Und dann kam mir im nächsten Augenblick der Gedanke, haben wir es wirklich? Haben wir es denn erfasst? Sind wir denn befreit? Wie wirkt sich ein Leben der Freiheit aus? Denn das Leben im Raum der Freiheit beschränkt sich ja nicht nur auf die Vergangenheitsbewältigung, sondern ist eine Kraft für das tägliche Leben. Freiheit ist eine Lebenshaltung. Nelson Mandela erklärte nach Beendigung seiner Freiheitsstrafe, als ich aus der Zelle durch die Tür Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste. Oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. Eine erstaunliche Aussage. Da wird ein Mann aus politischen Gründen festgesetzt im Gefängnis. Und jetzt kommt er raus aus dem Gefängnis und die natürliche Reaktion wäre vielleicht, jetzt werde ich es denen zeigen. Und dieser ganze Groll, der sich da aufgestaut hat im Gefängnis, wie konnten die nur? Jetzt endlich kann ich der Welt zeigen, was Sache ist. Und da sagt er, all diese negativen Gefühle, diesen Groll, diese Missgunst, die muss ich da lassen, sonst komme ich aus dem Gefängnis und bin immer noch unfrei. Und da zeigt sich, dass da so Gefühle der Unfreiheit in uns sein können. Bitterkeit, Groll, Misstrauen, Kontrollbedürfnis, Friedlosigkeit, Selbstüberschätzung, Süchte, Machtausübung, Rechthaberei, Fanatismus. Und vielleicht erkennen wir da in uns selbst, ja, ich habe da auch diese Anteile, wo ich unfrei bin oder unfrei war, wo ich verstrickt bin und wo ich gefangen genommen bin. Freiheit heißt, immer wieder auch meiner Angst zu begegnen. Denn die Angst macht mich unfrei. Die Freiheit, die dadurch entsteht, dass ich weiß, dass Gott mich gewollt hat, dass er mich erlöst hat und dass er mich täglich begleitet. Ja, das ist das tägliche Leben in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Das bedeutet auch, dass ich sein darf. Vielleicht habt ihr das schon erlebt, so im täglichen Miteinander. Da gibt es Menschen, wenn man ihnen begegnet, da fühlt man sich so eingeengt. Da muss man jedes Wort bedenken, was man sagt. Und dann gibt es Menschen, da fühlt man sich frei. Da fühlt man sich willkommen, da darf man sein. Da kann man tief durchatmen. Leben in der Freiheit heißt, Leben aus der Annahme, die ja von Gott kommt. Frei sein, so sagte Exler einmal, bedeutet, sich von seiner Angst zu befreien. Der Lehrer spricht im Unterricht über den Begriff Freiheit. Als er nun seine Ausführungen beendet hat, fragt er die Klasse, na, was meint ihr denn jetzt? Was ist das Gegenteil von frei? Meldet sich in Steppke, besetzt. Ja, das ist nicht nur das Gegenteil an WC-Türen, sondern wenn ich besetzt bin mit mir selbst, dann bin ich unfrei. Unfreiheit steht durch unser narzisstisches Gehabe, wie wir es brauchen, ein wenig wichtig zu sein. Wie leicht fühlen wir uns auf den Schlips getreten, weil wir übersehen wurden. Wie banal und wie irdisch können doch manchmal Machtkämpfe sein. Wie gern reden wir doch über andere, besonders wenn sie nicht dabei sind. Und das gilt auch in theologischen Fragen. Dann geht es um meine Erkenntnis und um meinen Glauben und um meine Überzeugung, die selbstverständlich die richtige ist. Das kannte Paulus übrigens auch. Im Galater 5 spricht er zur Gemeinde. Und dann denke ich mir, wie gut, dass das da drin steht. Das haben wir also nicht erfunden. Das gab es damals auch schon. Galater 5, Vers 13. Durch Christus seid ihr berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient vielmehr einander in Liebe. Dann Vers 15. Wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig auffresst. Drastische Worte von Paulus. Aber wieder, es gibt diese Freiheit, die ich auch dem anderen gewähre, in Liebe und Annahme. Und dann gibt es diese sogenannte Freiheit, die nur auf mich selbst schaut, wo ich besetzt bin mit mir selbst und wo es zu Machtkämpfen kommt. Und Paulus sagt, und dann passt doch auf, dass ihr euch nicht auffresst. Die Freiheit ist nicht zuletzt eine Freiheit, die bekennt, was man erkannt hat. Und ich erinnere mich dann an Luther im Reichstag zu Worms, der dem päpstlichen Gesandten Aleander gegenüberstand, der der Gesellschaft sagte, Eure Majestät mögen einige Artikel Martin Luthers hören, also Eure Majestät möge einige Artikel Martin Luthers hören, die allein würdig wären, dass man 100.000 Ketzer deshalb verbrenne. Ja, also was sagt er? Das, was der Luther da sagt, ist so böse und so falsch und so ketzerisch, 100.000 müsste man da mindestens für verbrennen. Ist das eine Atmosphäre der Freiheit? Nicht unbedingt, aber Luther sagt dann, ich kann und will nicht widerrufen, weil weder sicher noch geraten ist, etwas wider das Gewissen zu tun. Und leider ist dieser Satz nicht historisch verbrieft, dieses Ich stehe hier, ich kann nicht anders. Aber das drückt es letztlich aus. Luther sagt, ihr könnt noch so viel Widerstand auffahren. Ich bin meinem Gewissen gegenüber gebunden und deshalb bin ich frei. Frei zu glauben. Mit all seiner Angst und gegen all die Drohgebärden bekennt er sich zur Freiheit. Ja, und deshalb hängt die Reformation und die Renaissance und die Aufklärung und die Gewissensfreiheit und die Glaubensfreiheit, ja, und die Freiheit insgesamt, das gehört zusammen. Eine ganz wichtige Entwicklung in unserer Gesellschaft. Wenn euch der Sohn frei macht, ja, in dieser Freiheit bekenne ich auch deine Freiheit. Oder wie es jemand mal ausdrückte, die Freiheit, meine Faust zu schwingen, endet, wo deine Nase beginnt. Ich habe nicht das Recht, mit meiner Freiheit weiterzugehen als bis vor deine Nase. Dann hört dieses Recht auf. Freiheit ist immer das Recht der Andersdenkenden, hat Rosa Luxemburg mal gesagt. Ein wahres Wort. Freiheit, Leben in Freiheit, wenn ich das verstanden habe, dass Christus mich versöhnt hat, ermöglicht auch anderen ein Leben in Freiheit. Und das wiederum zieht nach sich, dass wir großherzig und respektvoll miteinander umgehen. Und schließlich als letzten Gedanken, diese Freiheit der Kinder Gottes ist eine Freiheit, die hineinreicht in die Ewigkeit. So drückt es jedenfalls Paulus in Römer 8 aus. Da sagt er ab Vers 21, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung. Free at last, hat Martin Luther King gesagt. Ja, dann ist wirklich Freiheit da. Freiheit, als Kinder Gottes in Ewigkeit zu leben. Ohne Hass und Krieg, ohne Leid, Krankheit und Tod. Free at last. Wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Welch ein Angebot, diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Ein Lebensprogramm, eine Glaubenshaltung, ein Gottesgeschenk, das uns leben lässt. Amen.